Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Verschwörungsmythen sind ein Problem. Sie schüren Unsicherheit und Ängste. Durch sie verbreiten sich Lügen und Hass. Doch was tun, wenn die eigene Mutter, der Bruder oder die Partnerin plötzlich an Verschwörungsmythen glaubt? Darüber habe ich mit einer Beratungsstelle in Baden-Württemberg gesprochen. In der Berliner Polizei haben sich in der Vergangenheit Pannen und Skandale um rechtsextreme Chatgruppen angehäuft. Nun soll es eine neue Extremismusbeauftragte in der Behörde richten. Ihr Name ist Svea Knöpnadel. Wer sie ist und was sie in der Behörde ändern will, dazu gleich mehr. Sport ist Mord. Aber gar kein Sport ist irgendwie auch blöd, merken selbst Sportmuffel wie ich in der Pandemie. Mit Mitgliederschwund und Finanzierungsproblemen müssen sich derweil Sportvereine beschäftigen. Eine Reportage zum Zustand des Breitensports in Corona-Zeiten hören Sie später. Die Corona-Pandemie zeigt: Einfache Lösungen zu finden, ist oft schwer. Viele Informationen prasseln gerade auf uns ein und wir lernen kontinuierlich Neues über das SARS-CoV-2-Virus und seine Mutationen und versuchen uns und andere Mitmenschen bestmöglich zu schützen. Doch diese unsicheren Zeiten sind auch ein guter Nährboden für Verschwörungserzähler und ihre Lügen. Krude Thesen, denen jegliche wissenschaftliche Evidenz fehlt, machen sich breit, manchmal sogar im engsten Umfeld. Zum Beispiel, dass das Coronavirus gar nicht existiere oder dass es nicht gefährlicher sei als eine Grippe. Und die Frage, die sich dann viele stellen, ist: Wie soll ich damit umgehen? Sarah Pohl ist Leiterin der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen Baden-Württemberg, kurz Zebra BW. Sie berät religiös neutral zu Sekten, esoterischen Angeboten, aber eben auch zu Verschwörungserzählungen. Finanziert wird das Ganze vom Kultusministerium in Baden-Württemberg. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie hat sich ihre Arbeit seit Corona verändert?
Unsere Beratungsstelle gibt es erst seit dem 15.02.2020. Das heißt, wir blicken noch gar nicht wirklich auf einen Zeitraum vor Corona zurück, sondern die Einrichtung der Beratungsstelle ist so ein Stück weit zusammengefallen mit der Corona-Pandemie. Und da können wir sehen, dass tatsächlich ein Drittel aller Beratungsanfragen von Angehörigen kommen, die in irgendeiner Weise Fragen haben zum Umgang mit ihrem Freundin, Partner, Partnerin, die neuerdings sozusagen an Verschwörungstheorien glauben. Und da stellen wir wirklich fest, das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz, mit dem wir nicht gerechnet hätten, weil wir eigentlich gedacht hätten, wir decken so ein viel weiteres Spektrum im religiösen Markt und so weiter ab.
Und können Sie sagen, wen trifft es speziell? Gibt es da irgendwie so einen Prototyp?
Unterschiedlich. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir viele Anfragen haben von jüngeren Menschen zwischen 30 und 40, die sich melden, weil sie in Sorge sind um ihre Eltern, meistens über 65. Und damit hätten wir eben auch nicht gerechnet, dass die Eltern sozusagen als radikalisiert bezeichnet werden und die Eltern sozusagen fragwürdige Nachrichten teilen, oft nicht mit dem Wissen darüber, dass es sich dabei um zum Teil wirklich Fake News handelt. Und da haben wir uns auch mal über den Studien informiert und festgestellt, ja, tatsächlich zeigen auch Forschungsergebnisse, dass die Generation über 65 siebenmal häufiger Fake News teilt als jüngere Menschen. Und das bildet sich ein Stück weit auch in unseren Beratungsanfragen ab.
Ist denn schon abzusehen, warum genau diese Altersgruppe besonders anfällig ist?
Also wir nehmen tatsächlich an, dass in dieser Altersgruppe bei manchen Menschen die Medienkompetenz noch nicht so ganz klar ausgeprägt ist und das Bewusstsein vielleicht darüber, wie ich eine Nachricht oder wie ich Informationen einzuschätzen habe, nicht immer ganz klar ist. Und das zeigt sich sozusagen auch in diesen Studienergebnissen, dass jüngere Menschen sehr viel näher schon dran sind an Medien und sehr viel mehr ein Bewusstsein zum Teil schon darüber entwickelt haben, dass nicht alles stimmt, was in diversen Nachrichten geteilt wird und dann eine größere Skepsis da offensichtlich da ist. Aber eben neben diesen älteren Personen haben wir auch ein ganz weites Feld, zum Beispiel Partner, die sich bei uns melden und sagen, hey, der eine ist pro Corona-Maßnahmen, der andere kontra Corona-Maßnahmen, dann kann das Auswirkungen auch auf die Kindererziehung haben, auf die Frage, lassen wir unser Kind von der Maske befreien oder nicht.
Hatten Sie auch schon mal den Fall, dass es wirklich keine Lösung mehr gibt?
Ja, tatsächlich zwischen Eltern und Kindern, also wo die Kinder gesagt haben, das, was meine Eltern da sagen, ist so verletzend. Also ich hatte als Eltern, die gesagt haben, hey, wenn du dich impfen lässt, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. So ganz große Verletzungen, die auch ausgesprochen wurden, die echt dazu geführt haben, dass Kontaktabbrüche in Familien auch immer wieder vorgekommen sind.
Und wie sieht dann konkret Ihr Beratungsangebot aus?
Wir sind grundsätzlich eigentlich für alle da und als vom Land geförderte Beratungsstelle vertreten wir erstmal auch einen neutralen Ansatz. Wir wollen jetzt nicht Schützenhilfe in die eine oder andere Richtung liefern, sondern sagen auch, gut, jeder konstruiert sich seine Wahrheit. Wenn allerdings Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten werden, weisen wir da schon drauf hin. Einer unserer Hauptansätze ist, dass wir sagen, wir versuchen, das Verstehen zu fördern. Warum ist es gerade so wichtig, für den bestimmte Theorien zu glauben? Was ist vielleicht da an psychologischem Hintergrundwissen notwendig, um vielleicht auch festzustellen, dass sowas stabilisierend wirken kann, vielleicht auch manchmal Angst reduzieren, solche Theorien, und eben nicht nur schlecht sind, sondern auf einer individuellen Ebene sich auch manchmal positiv auswirken können.
Mich hat ein Artikel im Zeitmagazin aufgerüttelt, in der die Autorin die Geschichte ihrer Mutter erzählt, die so im verschwörungsideologischen Umfeld abgedriftet ist. Und die beschäftigt auch die Frage, was kann ich tun? Soll ich meine Mutter ernst nehmen? Soll ich zuhören? Oder soll ich es lieber lassen? Weil wie soll ich mit jemandem reden, für den Argumente nicht mehr zählen? Haben Sie da einen Tipp?
Was ich konkret da raten würde, wäre Fragen zu stellen, aber nicht Fragen unbedingt nach der Theorie, sondern Fragen nach der Bedeutung der Theorie. Was bedeutet demjenigen dieser neue Glaube, sag ich mal, dem er da anhängt? Fragen nach Gefühlen, Fragen nach Bedürfnissen. Weil wenn wir einem anderen Fragen stellen, kann das im besten Fall dazu führen, dass der selber anfängt, sich zu hinterfragen. Also da die Kommunikation eher nicht abreißen zu lassen, aber nicht die Wahrheitsfrage zu stellen. Das führt meistens tatsächlich zu gar nichts. Wichtig finde ich auch, wenn es einem persönlich möglich ist, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Ein Kontaktabbruch führt meistens eher zu einer Radikalisierung, dazu, dass Menschen verstärkt in ihre Filterblasen abtauchen. Und einen Kontakt zu halten und vielleicht zu sagen, wir klammern das Thema aus oder geben dem nicht mehr allzu viel Stellenwert oder eine begrenzte Zeit, kann einfach auch sehr, sehr hilfreich sein. Und vielleicht auch in so Gesprächen als dritten Punkt nochmal zu gucken, was verbindet uns eigentlich? Zum Beispiel eine Angst. Der eine, der hat Angst vor den Maßnahmen und vor dem, was gerade mit der Demokratie sozusagen passiert, und der andere hat Angst vor Corona. Wenn man da eher auf das guckt, was eigentlich verbindet, an Grundsorgen, an Grundannahmen, ist es oft sehr viel förderlicher, als auf das zu gucken, was trennt in der Weltsicht.
Wie gehe ich mit Verschwörungserzählungen im privaten Umfeld um? Darüber habe ich gesprochen mit Sarah Pohl von der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Rechtsextreme Chatgruppen, unaufgeklärte Brandanschläge gegen linke Politiker und Geschäfte von MigrantInnen in Neukölln. Bei der Berliner Polizei häufen sich rechtsextremistische Vorfälle und Pannen. Innensenator Andreas Geisel von der SPD gerät zunehmend in Bedrängnis und hat wohl auch deswegen Svea Knöpnadel Ende Oktober zur neuen Extremismusbeauftragten der Berliner Polizei ernannt. Doch was sind eigentlich die Aufgaben einer Extremismusbeauftragten und wie will sie extremistische Umtriebe in der Polizei in Zukunft verhindern? Unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht hat sie getroffen.
Wie eine Polizistin wirkt sie gar nicht, eher wie eine gerade ernannte Professorin, die voller Tatendrang ihre neue Aufgabe beginnt. Svea Knöpnadel ist 40 Jahre alt und macht einen deutlich jugendlicheren Eindruck. Ihr kurzes schwarzes Haar, das schwarze Jackett, die dünn geränderte eckige Brille, mit alledem strahlt sie Sachlichkeit und Ernst aus. Unbestechlich erscheint sie dem Betrachter und konsequent. Ansprechpartnerin soll sie sein, wenn Polizisten extremistisch reden oder handeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Polizei, aber auch Bürgerinnen und Bürger, Außenstehende, für alle soll sie offen sein und hinhören, wenn sich Extremismus zeigt.
Das fängt für mich tatsächlich schon beim Umgangston an, also das Benutzen von derber oder abwertender Sprache, dass man da wirklich den Sachen auf den Grund geht. Warum benutzt jemand solche Sprache? Ist das Ausdruck einer verfestigten politischen Haltung, die der hat? Oder ist das Gedankenlosigkeit? Oder ist das möglicherweise was, was aus einer Frustsituation herausgeäußert wird?
Schon seit 21 Jahren ist Svea Knöppnadel Kriminalbeamte. Sie ist Teil des Systems der Berliner Polizei und kennt sie gut. Die Berlinerin machte Abitur, wurde Diplom-Verwaltungswirtin, diente der Polizei lange als Sachbearbeiterin, auch im Rauschgift-Dezernat. Sie befasste sich beim Staatsschutz mit dem Thema Islamismus. Vor 5 Jahren schloss sie ein zweites Studium ab, machte einen Master in Polizei- und Verwaltungsmanagement. Seither ist Knöppnadel Führungskraft im höheren Polizeivollzugsdienst, wie sie sagt. Jetzt bittet sie ihre Kolleginnen und Kollegen, den Mund aufzumachen und sich zu melden, wenn etwas auffällt. Gibt es rechtsextremistische Chatgruppen? Machen sich Ermittler mit rechtsextremistischen Tätern gemein? Diskriminieren Polizisten Sinti und Roma, wenn sie Diebstahldelikte verfolgen?
Wir machen das dann so, dass ich die Sachen in die Prüfung gebe, also möglicherweise in die strafrechtliche oder in die disziplinarische Prüfung, und dass wir das dann hinterher besprechen, damit auch die Kolleginnen und Kollegen einen Rücklauf haben, dass was auch tatsächlich aus dem Hinweis, den sie gegeben hat, geworden ist.
Eigentlich könnte man Svea Knöppnadel auch als Rechtsextremismusbeauftragte bezeichnen, denn Linksextremismus und Islamismus treten bei der Berliner Polizei nicht auf. Das bestätigt sie, fügt aber sofort hinzu, auch darauf richte sie ihr Augenmerk.
Ein großer Teil bezieht sich auf menschenverachtende Inhalte. Ob die alle als rechts zu kategorisieren sind, das muss man gucken. Wo es so in die Richtung geht, dass man eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausdrückt, ob das nur in Richtung Frauenfeindlichkeit ist, Homophobie und dergleichen, das ist da tatsächlich mit runtergefasst.
Ob rechtsextremistische Vorfälle bei der Polizei zunehmen, dazu will sie nichts sagen. Dazu könne sie nichts sagen, weil bislang keine solche Statistik geführt worden sei, sagt Knöppnadel. Erst im vergangenen Jahr habe die Polizei begonnen, eine solche Statistik zu führen.
Wir haben natürlich einerseits einen gesellschaftlichen Diskurs, der sich stark verändert hat. Und ansonsten kann ich gar nicht unbedingt eine Aussage darüber treffen, ob Polizistinnen und Polizisten stärker damit befasst sind als andere Berufsgruppen. Ich sage bloß einfach ganz klar, es ist bei der Polizei wichtiger. Wir sind der Garant für die Sicherheit in dieser Stadt. Wir brauchen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und wir haben einfach mal einen Eid darauf geleistet, dass wir uns verfassungskonform verhalten. Und jeder, der nicht bereit ist, das zu akzeptieren, der hat bei uns in der Behörde nichts verloren.
Gegenwärtig laufen 10 Strafverfahren mit politisch motiviertem Hintergrund gegen Polizisten, wie sich die neue Extremismusbeauftragte ausdrückt. Zudem gäbe es 47 Verfahren und einen Prüffall wegen politisch motivierter Dienstvergehen. Im November vergangenen Jahres sprach Polizeipräsidentin Barbara Slowik von knapp 40 Disziplinarverfahren wegen Rechtsextremismus bei der Berliner Polizei und fügte hinzu, die Hälfte der Betroffenen solle entlassen werden. Svea Knöppnadel betont, sie habe da gar nichts zu entscheiden. Das täten eine polizeiliche Disziplinarstelle oder Gerichte. Sie will vorbeugen gegen rechtsextremistische Exzesse, vor allem mittlere Führungskräfte schulen, ihnen Supervisionen, also die professionelle Begleitung durch Psychologen, ermöglichen und so die Kultur des Umgangs bei der Polizei verbessern.
Mir reicht es nicht zu sagen, das Verfahren ist jetzt abgeschlossen, so und so hat beispielsweise das Verwaltungsgericht dann entschieden, sondern es ist halt wichtig, dass wir diesen Prozess trotzdem weiter begleiten.
Im Zeitalter von WhatsApp sei es leichter, das dämlich gepostete Foto oder die blöde verrutschte Sicht auch noch Jahre später als Beweismittel heranzuziehen, sagt Knöppnadel. Jenseits der strafrechtlichen Fälle will Svea Knöppnadel Mitarbeitern wieder in die Spur helfen, wenn sie nur aus Frust Sprüche geklopft haben, ohne wirklich darüber nachzudenken. Wer zu retten ist, den will sie retten.
Was Svea Knöppnadel als neue Extremismusbeauftragte der Berliner Polizei in ihrer Behörde verändern möchte, hörten Sie in einem Porträt von Sebastian Engelbrecht. Für viele gehört das Training im Fitnessstudio, auf dem Fußballplatz oder in der Turnhalle mehrmals in der Woche zum Alltag. Normalerweise. Doch Corona schiebt auch dem sportlichen Freizeitvergnügen einen Riegel vor. Vielen Menschen fehlt dadurch ihre tägliche Dosis Bewegung. Aber auch der private Austausch in den Vereinen mit den Sportfreundinnen und Freunden. Deswegen müssen Sportvereine in der Pandemie kreativ werden. Mit digitalen Angeboten kämpfen sie gegen den Mitgliederschwund und versuchen sich so finanziell über Wasser zu halten. Wie es um den Breitensport im zweiten Lockdown steht, Daniela Müllenborn hat sich in NRW umgehört.
Gut, ich würde sagen, wir starten mit ein bisschen Aufwärmen.
Live-Übertragung aus der Turnhalle in die Wohnzimmer der Vereinsmitglieder. Übungsleiterin Sandra meldet sich mit einem gut 20-minütigen Workout. Für den TuS Schildgen aus Bergisch Gladbach mit Vorstand Heike Kunert-Barbian in diesen Zeiten eine der wenigen Möglichkeiten, das Training wenigstens ein bisschen aufrecht zu erhalten.
Das war zumindest 2-3 Mal die Woche, natürlich kostenlos für die Leute, da einfach Angebote auch zu festen Uhrzeiten anbieten, wo man dann eben sich über so eine Online-Videokonferenz-Plattform einwählen kann.
Die Mitglieder bei Laune halten, das ist im Moment das A und O.
Wir werden da jetzt auch zum Beispiel den Mitgliedern insofern entgegenkommen, dass wir sagen, wir ziehen im Moment auch keine Beiträge ein, ganz ehrlich. Und das, was an kostenlosen Angeboten im Moment, was wir liefern können, das tun wir. Wir haben auch viele ältere Mitglieder, die jetzt vielleicht nicht so bei den Social-Media-Plattformen aktiv sind. Den haben wir auch dann vor dem Lockdown noch so ein paar Übungszettel mitgegeben. Es gibt viele Übungsleiter, die halten mit ihren Teilnehmern einfach auch Kontakt, entweder über WhatsApp oder eben auch einfach, dass sie mal anrufen. Gerade die Älteren, die rufen wir dann auch mal an.
Damit steuert der TuS Schildgen dem allgemeinen Trend der zunehmenden Vereinsaustritte entgegen. Von 15-20% Mitgliederschwund spricht eine Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln. Betroffen sind laut Studienleiter und Sportökonom Christoph Breuer vor allem Großvereine, die vermehrt auf Fitness- und Gesundheitskurse setzen und die weniger klassische Vereinsmitglieder mit Wir-Gefühl haben, als vielmehr Kunden.
Diese Menschen steigen dann schneller aus dem Sportangebot aus und in der Folge leiden Vereine, die sich sehr dienstleistungsorientiert aufgestellt haben, unter dieser Ausrichtung im Zuge dieser Pandemie stärker als die klassischen Vereine mit einer klassischen Ausrichtung.
Und das auch finanziell. Gerade Großvereine haben oft nicht nur hauptamtliches Personal, sondern auch eigene Vereinshäuser, Clubräume und Sportanlagen, deren Finanzierung nicht selten mit den Einnahmen aus Kursgebühren steht und fällt. Da Sportvereine aber auf Pandemiehilfen von Bund, Ländern und Kommunen zählen können, droht weder den Großen noch den Kleinen gar nicht so sehr das Wirtschaftliche aus. Christoph Breuer befürchtet eher existenzbedrohende Probleme im Bereich des Ehrenamtes.
Wenn man das Ehrenamt in Form von Übungsleiter oder Kampf- und Schiedsrichter betrachtet, gibt es einfach nichts zu tun. Das Ehrenamt ruht. Die Gefahr für die Vereine besteht darin, dass man sich von einer Gewohnheit entwöhnt. Und die Frage ist eben, ob all diese Übungsleiterinnen und Kampf- und Schiedsrichterinnen danach mit gleicher Motivation wieder gewinnbar sind.
Gleiches gilt für die Mitglieder. Dass die Menschen nach dem Lockdown ganz automatisch wieder zum angebotenen Vereinssport gehen, das sei auf keinen Fall sicher, so Christoph Breuer. Möglicherweise gewöhnen sie sich an den Zustand, wie er jetzt ist, und die Vereine verlieren an Bedeutung. Vielleicht tritt aber auch der umgekehrte Effekt ein, auf den auch Heike Kunert-Barbian vom TuS Schildgen in Bergisch Gladbach hofft.
Wenn wir da rauskommen irgendwann oder aus dieser Phase, werden die Leute einen unglaublichen Nachholbedarf an sozialen Kontakten haben. Und ich glaube, dass den Leuten dann auch irgendwann diese ganze Online-Kiste ein bisschen auch, ich sag mal so salopp, auf den Driss geht. Weil irgendwann ist auch Schluss mit Online und Digital.
Für die Zeit des Lockdowns sind die digitalen Angebote aber auch beim TuS Schildgen eine gute Alternative zum Nichtsanbieten. Und so wird auch erstmal weiter von der Turnhalle live in die Wohnzimmer geschaltet.
Domino, danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. 20 Minuten waren das. Es waren 5 Mal.
Sie hörten eine Reportage von Daniela Müllenborn über Sportvereine in der Pandemie.